So, dann legen wir mal los. Hallo und herzlich willkommen zum Elon Time Podcast. In dieser Episode wird Tesla zerlegt, SpaceX verliert erneut ein Testgerät und die Crew Dragon Crew weiß nun, wo es lang geht. Los geht's. Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr auch diese Woche wieder dabei seid zum Elon Time Podcast. Wir haben den 5. April. Ich nehme auf um 21.30 Uhr. Entsprechend ist alles aktuell, was bis jetzt aktuell ist. Ich habe gerade noch mal bei Twitter reingeschaut. Ich sollte tatsächlich auf dem neuesten Stand sein, den ich euch hier dann so mitteilen kann. Ich habe auch diese Woche wieder zwei kleinere Hausmitteilungen. Und zwar kann ich tatsächlich Erfolg vermelden. Google Podcast hat hat unseren Podcast nun auch indexiert. Das hat also wunderbar geklappt. Da war mehr Abwarten und Tee trinken angesagt als Handwerkszeug. Also insofern, da sind wir jetzt gelistet, ohne was dafür getan zu haben. Daumen hoch. Zweitens, was ich letzte Woche schon ansprach, weniger Schritte machen, macht tatsächlich mehr Spaß. Also zukünftig wird hier mehr am Stück produziert. Das heißt, ich möchte weniger schneiden und das ist beim letzten Mal ganz gut gelungen. Und das behalten wir entsprechend so bei. Kommen wir zum ersten Thema. Wir beschäftigen uns zunächst mal wieder mit Tesla. Da ist die erste News, die ich rausgesucht habe hier, die beschäftigt sich mit den zugekauften Beatmungsgeräte, über die wir auch in der letzten Woche schon gesprochen haben. Diese können ab sofort weltweit bestellt werden. Die werden kostenlos angeboten. Versand ist ebenfalls inklusive. Einzige Bedingung, die an das bestellende Krankenhaus gestellt wird, ist, dass die Geräte nur bezogen werden sollen, wenn sie unmittelbar gebraucht werden. Also es soll jetzt nicht bedeuten, dass Krankenhäuser anfangen, Beatmungsgeräte zu hamstern. Das ist definitiv nicht die Idee dahinter und entsprechend muss hier ein unmittelbarer Bedarf angezeigt werden, damit diese Geräte bezogen werden. Aber ich denke, das ist nur fair, das auf diese Art und Weise zu machen. Andernfalls würden die Geräte halt einfach da landen, wo sie im Zweifel nicht gebraucht werden, im Schrank vergammeln oder für den Fall, dass irgendwann mal was gebraucht werden könnte, gekauft werden. Aber das soll ja nicht der Fall sein, deshalb hier die Restriktion nur bei direktem Einsatz. Die Krankenhäuser, die Bedarf haben, können sich direkt an Tesla wenden oder per Direct Message, per Direktnachricht an Elon auf Twitter. Da wird dann versprochen, schnell und zielgerichtet die Geräte zu verteilen. Im gleichen Atemzug möchte ich mich kurz äußern zu ein bisschen Verwirrung, die auf Twitter stattgefunden hat. Und zwar war recht bald ein Bild eines New Yorker Krankenhauses in den Social Media, wo ein paar Mitarbeiter vor einigen Kartons mit Tesla-Aufkleber standen und obenauf lag ausgepackt eines dieser vermeintlichen Beatmungsgeräte. Hier muss noch klargestellt werden, dass viele von den ausgelieferten Geräten, also viele von den zugekauften Geräten, die jetzt nicht gerade zusammen mit Medtronic produziert werden bei Tesla und SpaceX, sondern die zugekauften Geräte, dabei handelt es sich teilweise um CPAPs, also CPAP. Das sind Geräte, die in erster Linie nicht für das Beatmen von Personen vorgesehen ist, die vollständig intubiert sind, also die nicht mehr allein atmen können, sondern die zugekauften Geräte sind zu einem Teil wohl, ich weiß nicht zu welchem Anteil, aber sind zum Teil wohl Geräte, die beim Atmen unterstützen. Das heißt, die weniger schweren Fälle, wo die Leute tatsächlich noch einigermaßen selbst atmen können, die sollen einfach mit diesen CPAPs versorgt werden, um zu vermeiden, dass sie ein schwerer Fall werden, die dann nicht mehr selbst atmen können. Insofern, es gab tatsächlich auch eine relativ schnelle wissenschaftliche, beziehungsweise medizinisch-wissenschaftliche Rückmeldung, dass man das Ganze doch bitte nicht hochbauschen möge, da genau diese CPAPs auch zum Treatment von Corona bzw. von Covid-19 geeignet sind. Kommen wir zum nächsten Thema. Das nächste Thema ist der auch in der letzten Woche angekündigte Model Y Teardown. Der Model Y Teardown mit Sandy Munro ist nun schon in Teilen auf YouTube veröffentlicht. Meiner Meinung nach wurde hier ein sehr schönes Format gewählt. Es kommen Tag für Tag neue kurze Folgen heraus, in denen Sandy Munro live und in Farbe auf YouTube hergeht und Baugruppen des Model Y zerlegt und kurz ein paar Takte dazu sagt. Für alle Interessierten habe ich den Link selbstverständlich in den Shownotes untergebracht. Das ist der Sandy Munro Live YouTube-Kanal. Schaut da gerne mal rein. Die letzte Info, die ich habe, ist, dass Sandy mittlerweile bei dem Wärmetauscher angekommen ist. Bereits im Model 3 war das, Wärme- und Kältesteuerung in einem einzelnen Bauteil untergebracht und hier ist nun ebenfalls die Wärmepumpe mit in die Wärme- und Kälteeinheit reingerutscht. Insofern ein mächtigeres Bauteil da waren sie gerade zuletzt dabei, als ich reingeguckt habe. Wenn euch das Ganze interessiert, wenn euch das Model Y interessiert, auch aus technischer Perspektive, schaut gerne mal auf den YouTube-Kanal von Sandy Munro. Das ist an der einen oder anderen Stelle doch relativ spannend, mal zu erfahren, was Tesla tatsächlich im Model Y verbaut. Schaut gerne mal rein. Die Gigafactory in Shanghai. Darüber haben wir auch letzte Woche schon berichtet. Die Gigafactory in Shanghai hat den Betrieb wieder regulär aufgenommen und arbeitet sich jetzt Stück für Stück zurück zur bekannten Stückzahl. Gleichzeitig hat in dieser Woche der Tesla Store in Wuhan wieder geöffnet. Insofern scheint China in gewisser Weise über den Berg zu sein. Hier macht Tesla die Geschäfte also nach und nach wieder auf und da nach wie vor auch staatliche Hilfen oder staatliche Zuschüsse für den Verkauf von oder für den Kauf eines Elektrofahrzeugs gelten, ist auch der Andrang nach wie vor rege. Kommen wir zur Gigafactory in Berlin. Die Gigafactory in Berlin macht selbstverständlich weiter Fortschritte. Das Baugrundstück ist nach neuesten Informationen nun offiziell erschlossen und ist auch fertig planiert. Also jetzt wartet alles darauf, dass die Baugenehmigung erteilt wird, um mit dem Bau, also ich weiß nicht, ob es Grundstein, es wird mit Sicherheit eine offizielle Grundsteinlegung geben, dass damit begonnen werden kann. Der Antrag ist gestellt, wie gerade gesagt, und jetzt wird auf Genehmigung gewartet. Sobald es da neue Neuigkeiten oder neue Informationen gibt, werde ich euch da selbstverständlich drüber informieren. Aber Stand jetzt werden quasi noch die letzten Kleinigkeiten auf dem Baugelände, die letzten Handgriffe getan, bis dann der Bau der Gigafactory offiziell durchstarten kann. Für alle unter euch, die möglicherweise Tesla-Aktien halten oder an einem Portfolio beteiligt sind, ihr könnt euch, ihr habt es mit Sicherheit auch verfolgt, aber ihr könnt euch freuen. Tesla hatte sein bestes erstes Quartal seit jeher. Tesla produzierte 102.600 Fahrzeuge und hat 88.400 davon ausgeliefert. Das ist ein neuer Rekord für ein erstes Quartal. Außerdem die Differenz von den 102.600 und den 88.400, das lässt ja den Fahrzeugbestand, also die Fahrzeuge, die Tesla auf Lager hat, ja, das lässt den Fahrzeugbestand anschwillen. Ich denke, dass das gerade in Zeiten, wo der Produktionsstopp jetzt auch bei Tesla eingetreten ist, ein wichtiger Faktor ist, weil dann haben sie wenigstens noch ein paar Fahrzeuge als Puffer, die sie verkaufen können. Das zweite Quartal wird sicherlich nicht so rosig ausgehen wie ja, ohne die Pandemie. Da Tesla seine Werke ebenfalls schließen musste in Fremont und Nevada und ja, die anderen amerikanischen Werke. Hier ist also nicht damit zu rechnen, dass weiter produziert wird. Aktuell sind die Mitarbeiter ja auch mit der Unterstützung von Medtronic da, um die Beatmungsgeräte zu produzieren. Insofern, das zweite Quartal wird nicht so toll, aber durch das Rekordquartal im ersten Quartal ist die Tesla-Aktie nach oben geschnellt und hier dürfte sich der ein oder andere private Anleger drüber freuen. Wo sich ebenfalls der ein oder andere Privatmensch drüber freuen dürfte, ist ein Software-Update für Tesla. Das neueste Software-Update soll mitbringen Features für den Sentry-Mode. Bisher war es ja nicht möglich, die Videofiles lokal auf dem Mitteldisplay des Tesla anzuzeigen und auch die Innenraumkamera wurde nicht in die Funktionalität des Sentry mit aufgenommen. Beides ist nun der Fall. Beides Features, auf die von Beginn an im Grunde gewartet wurde, weil man muss sich das so vorstellen, wenn man diesen Sentry-Mode, diesen Beobachtungsmodus bei seinem Fahrzeug eingestellt hatte, dann wurden alle Aktivitäten, die rund um das Fahrzeug stattgefunden haben, aufgenommen. Die Kameras haben gewissermaßen als Bewegungsmelder fungiert. Und wenn eine Kamera festgestellt hat, dass um das Auto Bewegung stattfindet, dann wurde ein Ereignis erstellt und es wurden ein paar Sekunden Video aufgenommen. Der Nutzer des Fahrzeugs wurde dann beim Einsteigen darüber informiert, dass so und so viele, ja durchaus zweistellige Zahl von Ereignissen stattgefunden hat. Aber um sich anzuzeigen, was während dieser Ereigniszeitstempel passiert ist, musste der Benutzer den USB-Stick aus dem Fahrzeug entnehmen, an einen Computer gehen, den USB-Stick dort einlesen und hatte dann Zugriff auf die Videodateien. Das ist ja nicht besonders benutzerfreundlich. Entsprechend wurde das Ganze jetzt überarbeitet und es gibt die Möglichkeit, die Sentry-Mode-Ereignisse auf dem zentralen, auf dem Mitteldisplay des Fahrzeugs darzustellen. Ja, das hätte vielleicht was sein müssen, was von Anfang an dabei ist, aber nun ist es dabei und es dürfte sicherlich einige freuen, dass das nun möglich ist. Gut, das war es tatsächlich auch schon mit Tesla für diese Woche. Wir haben allerdings noch einen großen, langen Abschnitt über SpaceX. Bevor ich rüberspringe zu SpaceX, möchte ich nochmal daran erinnern, dass ihr alle meine Quellen in den Shownotes verlinkt findet und zusätzlich natürlich auch das Teardown-Video oder die Teardown-Serie von Cindy Munro auf seinem Kanal. Schaut gerne mal in die Shownotes. Ich denke, für den einen oder anderen könnte sich das durchaus lohnen. Nun gut, gehen wir rüber zu SpaceX. Als erste News habe ich Informationen zur Crew Dragon. Wie in der letzten Woche erzählt, ist der Test ist der Fallschirmtest fehlgeschlagen, aber nur insofern, dass das Dragon Mockup, also dieser Fallschirmprototyp, in eine instabile Fluglage geraten ist und unterhalb der Zielhöhe bereits vom Helikopter gelöst wurde und der Test auf dieser Basis fehlgeschlagen ist. Die NASA hat sich nun ebenfalls offiziell zu dem Fall geäußert und sagte, dass dies selbstverständlich nicht als fehlgeschlagener Test gewertet wird und der Flug von DM2 weiterhin für den 17.05. vorgesehen ist. Die Entscheidung ist so ausgefallen, weil die NASA durchaus die Fallschirmtests oder die ja mit dem neuen Fallschirmdesign durchgeführten Landungen auch der Cargo-Kapseln bewertet. Das heißt, sind mittlerweile 15 oder mehr Landungen mit dem neuen Fallschirmsystem durch SpaceX erfolgt. Wenn auch nicht in einer Prototypserie, dann schon im produktiven Betrieb bei den Cargo Supply Missions zur ISS. Insofern ist die NASA durchaus davon überzeugt, dass das neue Fallschirmdesign von SpaceX aufgeht und sieht durch diesen Fehlschlag den Starttermin nicht gefährdet. Das ist eine sehr gute Nachricht. Der Start der ersten beiden Crewmitglieder zur ISS ist also weiterhin für Mitte Mai geplant. Die erste bemannte Mission heißt dabei Demo Mission 2, also Demo 2 oder DM2. Wenn diese Mission, das ist die letzte Demo-Mission, erfolgreich verläuft, wird die Crew Dragon-Kapsel in den Regelbetrieb übergehen und dann schon sehr bald auch neue Astronauten oder mehr Astronauten zur ISS bringen. Im Falle von DM2 sind es erstmal zwei Astronauten, Bob Behnken und Doug Hurley. Die beiden haben jetzt das erste Mal oder eine längere Reihe von Simulator-Trainings absolviert und haben sich sehr positiv über die User-Interfaces der Dragon geäußert. Die beiden, Bob und Doug, sollen dann am 17.05., das ist der voraussichtliche Starttermin, mit der Crew Dragon oben auf einer Falcon 9 Richtung ISS geschossen werden. Die geflogenen Simulationen haben Protokolle von Start bis Landung umfasst und im Grunde fiebern jetzt auch alle langsam dem Start entgegen. Es ist wirklich nicht mehr lang. Und das ist das erste Mal seit vielen, vielen Jahren, dass mal wieder amerikanische Astronauten von amerikanischem Boden aus in Richtung ISS starten. Insofern sind alle gespannt wie ein Flitzebogen und um die Crew nicht zu gefährden, wurden nun auch Hygieneschutzmaßnahmen eingeführt. Das heißt, der Kontakt wird auf ein Minimum reduziert. Und alle sind optimistisch, dass dann Mitte Mai der Start erfolgen kann und nach erfolgreichem Abschluss von DM2 dann Dragon in den Regelbetrieb geht. Apropos Regelbetrieb. Die NASA war in dieser Woche tatsächlich sehr fleißig mit SpaceX Pressemitteilung. Und zwar wurde bekannt gegeben, welche Astronauten nach Doug und Bob an Bord von DM2, wer nach den beiden die nächsten sind, die in der Dragon-Kapsel in Richtung ISS fliegen werden. Und zwar werden es insgesamt 4 Astronautinnen und Astronauten sein. Ich lese die Namen einfach mal kurz vor, der Vollständigkeit halber. Das werden sein Shannon Walker, Michael Hopkins, Victor Glover Jr. und Soichi Nuiki. Diese 4 werden mit der Crew Dragon noch in diesem Jahr zur ISS starten. Vorausgesetzt ist ein reibungsloser Start der DM2, beziehungsweise ein reibungsloser Verlauf der DM2. Es ist ja nicht nur der Start, es ist ja der gesamte Missionsverlauf, der beobachtet wird. Und meiner Meinung nach, wenn wir überlegen, dass das Ganze tatsächlich noch 2020 über die Bühne gehen soll, dann wird es jetzt langsam richtig ernst. Also wir haben schon lange Zeit keine Flüge mehr abseits der Soyuz gesehen. Und wenn dann die nach der DM2 die 4 amerikanischen Astronauten Richtung ISS gehen, wird es mit Sicherheit auch nicht mehr lange dauern, bis deutsche Astronauten von Amerika aus zur ISS fliegen. Also ich bin wirklich gespannt auf diese Mission und freue mich mal wieder mehr als nur einen Satelliten im Livestream beobachten zu können. Also ich freue mich richtig. Und wir sollten alle DM2 die Daumen drücken, aber den 17.05. werden wir zusammen entgegenfiebern. Ich werde euch kurz vorher auch noch Streaming-Tipps liefern, wo ihr den Start am besten verfolgen könnt. Aber das dann in der Woche vom Start oder vor dem Start besser gesagt, Trotzdem, wir hoffen, dass der Zeitplan nicht durch die Pandemie ins Wanken gerät. Und wenn, gut, dann ist es natürlich so, im Moment steht ja alles ein bisschen still. Trotzdem, aktuell hält die NASA noch am Starttermin fest. Wir werden sehen, wie es weitergeht, behalten das aber selbstverständlich gemeinsam im Auge. Neben den offiziellen Pressemitteilungen zu DM2 empfehle ich euch gerne mal in das offizielle Starship-Handbuch zu klicken. Das habe ich ebenfalls in den Shownotes verlinkt. Tesla hat diese Woche das offizielle Starship-Handbuch im Netz veröffentlicht. Das ist der Starship-Users Guide. Das ist nicht zu verstehen als Handbuch, wie ich die Rakete starte und mich selbst Richtung Mars befördere. Nein, das ganze Handbuch thematisiert die Nutzlast aus Sicht eines Nutzlastherstellers. Dafür ist das Ganze gedacht. Also wenn ich einen Satelliten oder ein Weltraumteleskop oder irgendwas anderes, irgendeine andere Nutzlast für das Starship designen möchte, dann kann ich mich auf diesen Starship User Guide beziehen. Dort steht dann zum Beispiel drin, wie welche Belastungen auf die Nutzlast wirken, zum Beispiel Vibrationen oder G-Kräfte. Wie groß die Nutzlast in ihren Abmessungen und in ihrem Volumen überhaupt sein darf und natürlich auch, wie schwer die Nutzlast sein darf, wenn ich sie entweder in den niedrigen Erdorbit, in einen hohen Erdorbit, in einen Sonnenorbit oder was auch immer bringen möchte. Neben der Cargo-Konfiguration für Nutzlast nicht menschliche Fracht beschäftigt sich der Guide tatsächlich auch mit der Crew-Konfiguration. Also wenn dann Menschen an Bord von Starship unterwegs sein sollten. Wenn ihr mal in ein Handbuch für ein Raumschiff schauen wollt, klickt gerne mal auf den Link in den Shownotes. Ist als PDF im Netz verfügbar und sind ein paar schöne Illustrationen dabei, wie die Nutzlast dann aus dem Starship heraus befördert wird. Schaut da gerne mal rein, ist ganz interessant. Dann springen wir auch direkt rüber zur nächsten Starship-News. Starship ist auch gut. Zur nächsten Starship-News. Und zwar habe ich das Ganze hier betitelt mit Starship meets Tesla. Ich habe in der Trailer-Folge und zwischendurch mit Sicherheit wird das noch häufiger vorkommen. Ich werde immer mal wieder über die vertikale Integration sprechen, die Tesla, SpaceX oder allgemein Elon Musk in seinen Unternehmen pflegt. In diesem Fall hat Teslarati einige Quellen aufgetan, die darauf hindeuten, dass SpaceX beim Starship auf Motoren und Batterien von Tesla zurückgreift. Und ich denke, das ist vollkommen logisch, dass man, wenn man leistungsstarke Motoren für ein Raumfahrzeug braucht und Akkus mit einer oder Batterie mit einer hohen Kapazität, dann kann man natürlich mal einen Blick zu Tesla werfen, die wirklich leistungsstarke Automobile bauen und für diese batteriebetriebenen Automobile auch leistungsfähige, State-of-the-Art Akkus produzieren. Und so verwundert es, denke ich, nicht, dass Starship auf Motoren und Batterien von Tesla zurückgreift. Klickt gern mal in die Meldung von Teslarati, da ist das Ganze noch ein bisschen genauer aufgeschlüsselt. Die größte News dieser Woche oder das, was in meinen Shownotes und in meinem Pad zumindest am meisten Platz einnimmt, ist der Test des Prototypen SN3 des Starship. Da habe ich ja bereits in der letzten Woche schon mit der News geschlossen, dass SN3 auf den Teststand gehoben wird. Am 1.4. war es dann tatsächlich soweit, da war SN3 dann erfolgreich auf dem Teststand platziert. Was nun folgte, hat sich über mehrere Tage gezogen und endete mit einem Crash, kann man nicht sagen, mit einer Explosion auch nicht. Das SN3 ist in sich zusammengefallen, wurde von seinem eigenen Gewicht erdrückt. Aber ich möchte euch tatsächlich chronologisch schildern. Ich habe das hier so ein bisschen zusammengestrichen, wie es dazu kam. Wie gerade gesagt, am 1.4. war es soweit und SN3 war auf dem Teststand platziert. Und nun sollten die Drucktests beginnen. Nach einigen Tests mit Gasen bei Umgebungstemperatur folgten am 3.4., also 2 Tage später, schließlich Tests mit flüssigen und tiefkalten Gasen. Wichtig zu wissen ist, dass SpaceX bei den Gasen, die die Rakete antreiben, auf flüssige, tiefkalte Gase setzt. Also es ist nicht so, dass einfach flüssiger Raketentreibstoff in der Rakete ist, sondern weil man möglichst viel von dem Treibstoff in ein bestimmtes Volumen bekommen möchte, kühlt man die Treibstoffe herunter, um so eine höhere Dichte zu erzielen. Da man jetzt natürlich bei einem Prototypen, der möglicherweise wie bei den letzten beiden Testversuchen sich in Wohlgefallen auflöst, auf brennbare Gase oder brandfördernde Gase zurückgreifen möchte, wie Methan oder Sauerstoff, was ja die Treibstoffe vom Starship sind, werden die Tests einfach mit tiefkaltem, flüssigen Stickstoff durchgeführt. Das geht ebenfalls wunderbar. Und man muss nicht auf die, wie gerade gesagt, brennbaren oder brandfördernden Gase zurückgreifen und hat ein Pendant, was sich wesentlich einfacher handeln lässt. Und im Falle, dass irgendwo eine Naht reißt, dann gibt es eine große Gaswolke und es schadet aber niemandem. Der erste Test mit flüssigem Stickstoff, genannt LN2, Liquid Nitrogen, wurde wegen eines fehlerhaften Ventils abgebrochen. Das Problem haben die Techniker aber sehr schnell erkannt und konnten dies auch noch am gleichen Tag beheben. Also fand noch am gleichen Tag, also ebenfalls am 3.4., ein erneuter Testdurchlauf mit tiefkaltem Stickstoff statt. Da Starship über 2 Tanks verfolgt, einen für den Treibstoff und einen für den Oxidizer, also für Sauerstoff, werden die beiden Tanks nacheinander getestet. Erst wurde der untere Tank getestet. Dieser Test verlief tatsächlich auch vollkommen unauffällig. Man kann in den Videos sehr schön sehen, wie der tiefkalte Stickstoff dafür sorgt, dass Starship rundherum eine Eisschicht bildet. Der Test verlief vollkommen unauffällig. Insofern wurde der als passed gewertet und der Stickstoff wieder aus diesem Tank abgelassen. Daraufhin sollte nun also der Test des zweiten höher liegenden Tanks folgen. Allerdings setzt dies voraus, dass der untere Tank mit Druck versorgt wird. Das ist so ein bisschen wie, kann man sich ein bisschen vorstellen, wie zwei Luftballons, die aufeinander sitzen. Wenn ich den oberen Luftballon jetzt mit Wasser befülle und ich möchte nicht, dass der Luftballon, den ich oben mit Wasser fülle, auf dem Boden aufsetzt, muss ich den Luftballon, der da drunter ist, mit auch mit Druck ausstatten. Also ich muss den Luftballon auch aufboosten und dann sitzt quasi der befüllte Wasserluftballon oben auf dem gasgefüllten Luftballon und das Ganze gibt ihm einfach eine gewisse Stabilität. Allerdings ist wohl ein Fehler in der Durchführung passiert. Das heißt, tatsächlich hat nicht das Starship irgendeinen technischen Defekt gehabt, sondern irgendjemand hat einen falschen Knopf gedrückt, sondern hat einen falschen Testdurchlauf programmiert, was dazu führte, dass der untere Tank an Druck verlor, obwohl der obere Tank voll befüllt mit flüssigem Stickstoff war. Das führte nun dazu, dass die Rakete unter ihrem eigenen Gewicht zusammengebrochen ist. Tatsächlich ist dies ein relativ typisches Problem für Raketen, dass die dass die Raumfahrzeuge so dünn gebaut sind von der Außenhaut, weil ja Gewicht gespart werden soll, dass die Raketen ihr eigenes Gewicht im ja nicht druckbelasteten Fall ihr eigenes Gewicht nicht tragen können. Bisher hatten wir eigentlich immer angenommen, dass Starship sich da vollkommen anders verhält und die Konstruktion so gewählt ist, dass Starship sein eigenes Gewicht tragen kann. Das soll jetzt natürlich nicht heißen, dass wir hier das Gegenteil herausgefunden haben. Wir können nur mit Sicherheit sagen, dass wenn der obere Tank noch voll mit Kraftstoff ist und der untere schon leer und da kein Druck mehr drauf ist, dann hat Starship ein Problem, denn auch dann knickt das Ganze um und führt zu einer Rapid Unscheduled Disassembly, zu einer schnellen, ungeplanten Auseinanderbau des Raumfahrzeugs. Das will man natürlich eigentlich nicht. Auch in diesem Fall sollte SN3 ja möglicherweise noch für Hops eingesetzt werden. Das wird jetzt natürlich nicht mehr passieren. Nichtsdestotrotz wird das Ganze als Fehler im Testaufbau bzw. in der Testumgebung gewertet und nicht als Fehler des Starship selbst. Schade drum. Nun sind die Mitarbeiter dran, das Starship in seine Einzelteile zu zerlegen. Interessant ist dabei, dass ja der obere und mittlere Teil wesentlich stärker von diesem Einknicken des Starship betroffen war als die Engine Bay, also der unterste Teil des Starship. Insofern ist der aktuelle Plan, Teile dessen einfach wieder zu verwerten. Das heißt, ganz vereinfacht gesagt, man sägt einfach die oberen zwei Drittel ab und flanscht dann oben drauf nochmal ein neues Starship, um dann schnell einen neuen Prototypen zu haben. Videos von NASA Space Flight zum Thema habe ich in den Shownotes verlinkt. Da sieht man recht eindrucksvoll, wie Starship einknickt. Scott Manleys Video auf YouTube habe ich ebenfalls verlinkt, da dort nochmal alles sehr anschaulich, kurzknackig erklärt wird, was mit diesem Fall zu tun hat. Die Meldung bei Teslarati und Tweets von Elon habe ich euch ebenfalls in den Shownotes verlinkt. Wie gesagt, das ist so die, aus meiner Perspektive, die dickste Story in dieser Woche. Schaut da gerne mal rein, klickt euch durch die Links. Ist mit Sicherheit das ein oder andere Interessante dabei, insbesondere wenn man nicht so häufig auf Twitter unterwegs ist. Mal eine Anregung vielleicht, sich da häufiger rumzutreiben. Ist wirklich spannend, Tesla, SpaceX und Konsorten auf Twitter zu verfolgen. Aber wenn nicht, ich mache das ja für euch. Damit möchte ich auch das Kapitel SpaceX für diese Woche beschließen. Und auch in dieser Woche, vielleicht wird es ja tatsächlich eine dauerhafte Kategorie, den Blick über den Tellerrand wagen. Ich war sehr erfreut, dass VW in einer Pressemitteilung vermelden konnte, dass der VW E-Up im neuen Facelift mit dem doppelt so großen Akku sich als Erfolgsmodell entpuppt. Laut einer offiziellen Pressemitteilung von VW wählen 50% der Käufer eines VW ab, also aus der Kategorie ab, sowohl Verbrenner als auch Elektro. 50% der Interessenten wählen derzeit die elektrische Variante. Und ich muss sagen, ich sehe den regulären, den normalen VW ab und seine Geschwister Seat Mii und wie heißt der andere, Seat Citigo, relativ häufig auf den Straßen. Und wenn nun 50% der VW Abkäufer sich für die elektrische Variante entscheiden, dann finde ich das schon stark und freue mich auf viele E-Ups, die dann zukünftig hier auf den Straßen rumcruisen werden. Angesichts der guten Verkaufszahlen lässt sich also insgesamt für die gesamte E-Familie von Seat, Skoda und VW nur Gutes erahnen. Der Seat Mii iV, also die Elektrovariante des Seat Mii, ist sogar bis Ende 2020 ausverkauft. Das heißt, hier sind die Produktionskapazitäten erschöpft. Und dass ja, ein Elektroauto ausverkauft ist, das möchte ich gutheißen, auch wenn natürlich wünschenswert wäre, dass die Produktionskapazitäten dann vielleicht einfach aufgestockt werden. Meines Wissens nach liegen die nämlich nur bei 200 Fahrzeugen pro Tag. Das ist mitunter nicht viel. Da könnte ein Großkonzern wie VW sicherlich mehr leisten. Aber ja, ich finde es cool, dass auch der deutsche Hersteller hier mit dem E-Up jetzt scheinbar ein Fahrzeug im Angebot haben, das die Kunden wirklich kaufen wollen. Ja, und ganz anders als bei uns, Norwegen elektrisiert 75% der im März 2020 verkauften Fahrzeuge in Norwegen haben einen Stecker. Das heißt, dazu zählen sowohl Plug-in-Hybride als auch ja, Voll-EVs. Hybride ohne Stecker zählen da tatsächlich nicht zu. Insofern finde ich das schon ein starkes Stück, dass 75% der Neuzulassungen, nein, Entschuldigung, 75% der verkauften Fahrzeuge ja, einen Stecker haben. Coole Meldung. Norwegen geht hier mit großen Schritten voran. Einige von euch werden mit Sicherheit Björn Nyland kennen, den Tesla- und Elektroauto-YouTuber aus Norwegen. Ja, Norwegen geht hier mit gutem Beispiel voran. Da können wir uns gerne anschließen, wenn es nach mir ginge. Zum Abschluss habe ich auch in dieser Woche einen Streaming-Tipp für euch. Und zwar ist ja vor 2 Wochen Disney Plus bei uns in Deutschland gestartet. Und als Telekom-Kunde, das ist jetzt keine bezahlte Werbung, ich wollte es nur kurz gesagt haben, als Telekom-Kunde kann man hier ein halbes Jahr lang kostenlos ja, sich bei Disney Plus anmelden. Das Angebot habe ich entsprechend in Anspruch genommen und habe hier SpaceX, die Reise zum Mars, in der National Geographic Dokumentationskategorie gefunden. Sofern ihr auch Disney Plus habt oder ja, anderweitig da dran kommen könnt, ich kannte die Doku tatsächlich noch nicht. Möchte ich euch aber gerne an die Hand geben. Ich finde, das ist mal ganz interessant, so in die Anfänge von SpaceX reinzuschauen, und das deckt sich spannenderweise in großen Teilen mit dem, was ich im Podcast-Trailer von mir gegeben habe. Insofern SpaceX, die Reise zum Mars bei National Geographic, kann ich euch sehr ans Herz legen. Gut. Dann hoffe ich, dass euch auch diese Woche der Podcast etwas gebracht hat. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn euch der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Feedback per E-Mail freuen. Gern an post@elontime.de. Schaut auch gern mal bei iTunes rein, auch wenn ihr eine andere Podcast-App nutzt, hilft es mir sehr, wenn ihr ein Feedback, möglichst natürlich 5 Sterne bei iTunes hinterlasst. Das verschafft dem Podcast einiges an Reichweite, und ich hoffe natürlich, so viele interessierte Personen zu erreichen wie nur möglich, und das erleichtert uns, das erleichtert uns ungemein, gefunden zu werden. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen guten Start in die Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss.